Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und das wird heute für mich auch eine besondere Folge, da ich mich ehrlicherweise noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber bleib auf jeden Fall trotzdem dran, denn ich konnte Markus Hartmann, Vorstandsvorsitzende von Hartmann Tresore, für die Folge gewinnen. Und doch, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Es geht um Tresore. Ich und auch vermutlich viele andere verbinden das Thema leider immer noch mit der analogen Welt. Aber deshalb freue ich mich besonders, dass er heute da ist. Markus wird das Thema analog hoffentlich aufbrechen und zeigen, dass sie auch digital können. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, vielen Dank, Dennis. Und vielen Dank, dass du, ich sag mal, mutig dich in die Hardware-Sicherheit begeben willst. Und ich glaube, wir können dann auch ein bisschen darüber reden, dass auch Tresore zukünftig digital werden.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe natürlich, weiß ich, Kunden haben Tresore, Kunden nutzen Tresore, die sind hier und da mal an die Alarmanlage angeschlossen, aber was jetzt wirklich so in dieser Branche vor sich geht, bin ich jetzt völlig unwissend und deswegen, gut, dass wir heute uns drüber unterhalten und du mich ein bisschen aufklären kannst. Möchtest du zu Beginn kurz dich und das Unternehmen vorstellen, dass wir einen Überblick bekommen, was ihr denn genau macht und wer du bist?
Ja, sehr gerne. Ja, Markus Hartmann, ich bin gerade 59 Jahre alt geworden und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Tresoren. Unser Unternehmen hat eine lange Geschichte. Wir sind seit vor über 150 Jahren als Schmiedebetrieb gegründet worden und haben uns dann später mit landwirtschaftlichen Maschinenbau beschäftigt und nach dem Krieg eher mit Fenster- und Türenbau und sind dann in den 1980er Jahre auf das Thema Tresor gekommen und haben uns seitdem kontinuierlich zu einem der Marktführer in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern entwickelt. Das heißt, wir sind neben Deutschland auch noch sehr stark vertreten mit eigenen Tochtergesellschaften in Frankreich, in Polen, in der Schweiz, Italien und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Und wie der Name schon sagt, wir kümmern uns um Tresore und da dann aber in jeder Form von Tresoren. Ich glaube, unser kleinstes Produkt ist ein Schlüsseltresor, den man als Bodenhülse im Boden verstecken kann und der dann einfach zum Beispiel dazu genutzt wird, um einen Doppelbadschlüssel sicher zu verstecken letztendlich. Und das größte Produkt, was wir führen, sind Explosionsschutztüren für Flugzeughangar. Das heißt, gerade im militärischen Sektor, wenn ich große Flugzeughangar schützen will gegen Explosionen von außen, entweder im Kriegsfall oder auch durch gegen Terrorismus, dann schützen diese Türen sicher vor starken Explosionen. Und dazwischen dann in jeglicher Spielart, das heißt angefangen vom Hotelzimmer-Safe über einen Wertschutzschrank, der jetzt freistehend im Büro oder zu Hause steht, bis hin zu Tresorräumen für Banken oder auch da Explosionsschutz-Tresorräumen, und so weiter. In jeglicher Anwendung, da gibt es dann die Anwendung Waffenschränke zum Beispiel oder aber auch ganz normal einfach Sicherheitsschränke, Feuerschutzschränke und so weiter. Also da gibt es zum Thema Tresore, da können wir wirklich sagen, da machen wir alles, was die Welt braucht.
Das klingt ja wirklich spannend, auch gerade das mit diesen riesigen, also so ein Flugzeughangar-Tor stelle ich mir jetzt auch nicht gerade klein vor. Produziert ihr die dann auch, wo wird sowas produziert?
Die werden natürlich, vorbereitet, dann werden die in Containern, in Einzelteilen verschifft, um dann vor Ort zusammengeschweißt zu werden. Solche Türen wiegen mehrere hundert Tonnen. Aber das ist auch natürlich eher selten, dass solche Produkte dann verkauft werden. Unser Hauptgeschäft sind eindeutig Tresore, Standtresore, Tresorräume. Und da muss ich vielleicht noch deutlich sagen, wir verkaufen nur Tresore, die nach VDS oder ECBS zertifiziert sind. Das heißt, die Tresore, die man ab und zu mal bei einem großen Lebensmitteldiscounter für 39 Euro kaufen kann oder die im Baumarkt vorne an der im ersten Regal stehen, das sind keine Tresore, sondern diese Tresore, die lassen sich teilweise ohne Werkzeug innerhalb von 5 Sekunden öffnen. Das sind eigentlich nur Sammelboxen als Servicedienstleistung für Einbrecher. Dann braucht der Einbrecher nicht so lange suchen, nimmt diese Blechkiste mit und hat alles gleichzeitig gestohlen. Wir haben nur Tresore, die nach europäischen Normen zertifiziert, getestet und getestet sind. Ja.
Macht, glaube ich, auch Sinn. Wahrscheinlich, ja, naja, gehen wir nicht auf die kleinen Tresore ein. Darum soll es ja nicht gehen. Wir wollen uns über professionelle Sicherheitstechnik unterhalten. Und da sagst du schon richtig, Zertifizierung ist da sehr wichtig in allen Bereichen, sowohl bei der Hardware als eben auch bei der Digitalisierung dann. Aber jetzt nochmal eine kurze Frage. Wenn du sagst, also auch schon beeindruckend, 150 Jahre, dass es da die Firma in verschiedenen Varianten schon gibt und jetzt seit den 80ern Tresore baut. Ich mag zwar jetzt das Wort nicht unbedingt, aber gibt es so eine Art Wettrüsten zwischen Sicherheitslösungen und den Ein- bzw. Aufbruchsmethoden, die da stattfinden, oder gibt es da nicht so viele Möglichkeiten und Varianten?
Doch, natürlich, natürlich. Ich muss sagen, ich will jetzt gerade über einen Fall sprechen, der ja, glaube ich, vielen Leuten auch durch die Presse bekannt ist. Das ist das Thema Sprengung von Geldautomaten. Obwohl wir jetzt selbst das ist auch das einzige Teil, was wir nicht machen. Wir machen keine Geldautomaten, aber daran kann man es immer ganz gut erkennen. Da hat es lange Zeit ein Wettrüsten gegeben, dass diese Banden immer mehr Gas oder Explosionsstoff an den Tresor gebracht haben und man hat den Tresor dann immer sicherer gemacht. Und irgendwann haben wir dann in den Gremien und in der Normung beschlossen, das aufzuhören, weil der Kollateralschaden natürlich immer größer wurde. Das sieht man ja dann auch in der Presse, wenn dann eine Sparkasse überfallen wurde. Dann ist der Tresor kaputt, aber vor allem auch das ganze Gebäude kaputt, sodass teilweise ja sogar auch Leben bedroht ist. Und da hat man dann irgendwann aufgehört mit diesem immer stärkere Wende, immer stärkerer Sicherheitsschutz jetzt werden die Geldpatronen mit Farbpatronen eingesetzt oder Verklebungsmechanismen eingesetzt. Das heißt, wenn der Tresor gewaltsam geöffnet wird, dann wird das Geld unbrauchbar gemacht. Und das hat ja jetzt auch zur deutlichen Reduktion von Einbrüchen oder diesen Sprengungen geführt. Das ist also das eine. Die sicherste aber jetzt in unserem normalen Tresorbereich. Dort wird in der Normung natürlich immer wieder angeschaut, was gibt es denn für neue Werkzeuge und wie können wir uns dagegen wehren. Und so wurde zum Beispiel jetzt vor einigen Jahren ein neuer Standard eingeführt, der heißt T2, wie Toolbox 2. Und hier werden neue Werkzeuge benutzt, um den Tresor zu testen. Ganz aktuell gibt es eine neue Initiative, dass man spezielle Tests gegen Hydraulikspreizer entwickelt. Die Hydraulikspreizer kennt man von der Feuerwehr, wenn man einen Autounfall hat und da muss eine Tür aufgebrochen werden. Das sind sehr, sehr mächtige Werkzeuge. Und der kann natürlich dann, wenn er es schafft, wenn der Einbrecher es schafft, diesen Hydraulikspreizer zwischen Tür und Wand zu bringen, dann würde er wahrscheinlich bei einem alten Tresor einfach die Wand zur Seite aufdrücken und dann könnte man die Tür öffnen. Und auch da gibt es eben jetzt neue Möglichkeiten, wie die Tresortechnik verbessert wird, damit diese Werkzeuge, vor allem, damit diese Werkzeuge erst gar nicht angesetzt werden können. Das heißt, Da braucht man ja, man muss ja mit diesem Gerät zwischen die, in den Spalt zwischen Tür und Wand kommen. Und wenn das so präzise gebaut ist, dass er das da gar nicht reinkommt, dann kann er das Werkzeug gar nicht ansetzen. Weil gegen die Kraft eines solchen Hydraulikspreizers, das ist schwer, gegen die Kraft anzukommen. Aber man kann eben, auch da kann man was tun, ganz klar. Aber vor allem versucht man dann zum Beispiel eben das so zu bauen, dass er erst gar nicht angesetzt werden kann.
Alles andere wäre dann wahrscheinlich auch eine Materialschlacht. Je mehr ich immer dann reinbringen muss, umso schwerer wird das Ding, umso größer, umso teurer. Vermutlich ist das dann der deutlich bessere
Ja,
Ansatz. Aber ich könnte mir ja auch vor.
vor allem das Thema Gewicht ist natürlich dann das Problem, weil die Tresore müssen eigentlich potenziell leichter werden, weil im Privat-, aber auch im Gewerbebereich natürlich immer mehr Fußbodenheizungen, doppelte Böden und so weiter verwendet werden. Das heißt, der Tresor darf einfach nicht mehr als 500 Kilo wiegen. Und dann darüber hinaus wird es dann schwierig, baulich den Tresor aufzustellen. Das heißt, man kann nicht immer schwerer werden.
Auch ein guter Punkt, den man so, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, gar nicht so bedenkt, ja. Gerade dann mit den Fußbodenheizungen und so weiter. Ja, wahrscheinlich war auch, wo ich dann, weshalb ich die Frage gestellt habe, habe ich mir so gedacht, dass die Akkuflex wahrscheinlich auch ein Game Changer war, ne? Als die dann auf den Markt kam und jeder mit einer Flex rumrennen konnte, dass man dann da plötzlich auch sich vor anderen Herausforderungen gesehen hat.
Ganz genau, ganz genau. Denn, das muss man vielleicht wissen, Tresore werden genormt nach der EN 1143-1. Das ist die wichtigste Norm, die eben die sogenannten Widerstandsgrade von Tresoren bezeichnet. Und in diesem Test wird eben nicht getestet, wie ist der Tresor gebaut, sondern es wird getestet, Widerstandsgrad, wie lange widersteht der Tresor einem Einbruchsversuch? Und ohne da jetzt zu sehr in die Technik zu gehen, da wird er, dieser Widerstandsgrad wird errechnet, als erstes, indem man die Werkzeuge beurteilt, die genutzt werden. Und jedes Werkzeug hat einen sogenannten Basiswert und dieser Basiswert, der bedingt, wird danach festgelegt, wie schwer ist dieses Werkzeug zu kaufen? Also ein Hydraulikspreizer, den kann ich nicht so einfach kaufen. Meistens werden die bei Feuerwehren gestohlen. Dann, wie leicht ist es, das Werkzeug zu benutzen? Also Hammer und Meißel kann jeder benutzen. Eine Feuerlanze nicht unbedingt. Und dann eben, jetzt das Thema jetzt Akkuflex, wie leicht ist es, das Werkzeug zu transportieren? Und eine Akkuflex kriege ich eben schneller in den kleinen Rucksack gelegt, als eben eine Flex mit Kabel und die deutlich schwerer ist. Das heißt auch da, wie leicht kommt der Einbrecher? Einbrecher muss ja das Werkzeug ins Haus bringen. Und wie leicht ist es für ihn, das eben dann ins Haus zu bringen? Das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen, um diese Sicherheit zu testen.
Ja, es ist schon interessant, was dann da so für Mechanismen und für Überlegungen und so weiter dann dahinter stecken, um sowas dann auch immer sicherer zu machen. Finde ich spannend, ja. Klar, man sagt jetzt, naja, ist jetzt erstmal Sicherheit und jeder will seine Sachen schützen, aber was ist denn so ein typischer Kunde von euch, wo ihr sagt, naja, jemand braucht einen Tresor, weil. Ist jetzt vielleicht erstmal eine blöde Frage, aber
Nein, überhaupt nicht.
vielleicht kommen da so ein
Also,
paar ganz spannende Themen bei rum.
ich sage es erstmal andersrum. Wenn ich Menschen frage, auch gerade vielleicht neue Mitarbeiter frage, hast du einen Tresor? Dann ist, ich glaube, es hat fast noch nie jemand gesagt, na klar habe ich einen Tresor, den hat man doch. Sondern ganz oft natürlich kommt die Sache, nee, Tresor habe ich nicht, brauche ich auch nicht, weil ich habe nichts einzuschließen. Oder ich habe nichts Wertvolles oder so etwas. So, und dann muss ich ja sagen, viele Menschen schließen nichts Teures ein, sondern etwas Wertvolles. Was ist der Unterschied? Ein Goldbarren, der ist teuer, aber wenn der gestohlen wird, bekomme ich den neuen Goldbarren von der Versicherung ersetzt. Den Familienschmuck der Mutter, die Uhr des Vaters, die ist vielleicht gar nicht teuer, sie ist aber sehr wertvoll. Wenn da eingebrochen wird, dann ist das einfach weg. Und von der Versicherung kriege ich vielleicht irgendwie einen Wert zurück, der überhaupt nicht das widerspiegelt, wie wertvoll dieses Stück für mich ist. Und das ist eigentlich ein großer Beweggrund, warum Privatmenschen, Privatleute sagen, ich möchte gerne diesen Schmuck, diese Urkunde, diese Briefmarkensammlung, die ist mir sehr wichtig. Und wenn der Einbrecher es geschafft hat, ins Haus zu kommen, und das soll ja die erste Schutzmaßnahme sein, dass er überhaupt nicht ins Haus kommt, oder eben dann, wenn er es geschafft hat, die Alarmanlage zu überwinden oder sie ignoriert hat, dann soll da das Wertvollste irgendwo im Haus geschützt sein, dass eben dieser Tresor dann als letzte Station der Sicherheit verhindert, dass die Sachen wegkommen.
Gutes Argument, ja. Und es muss ja nicht unbedingt der Einbrecher sein, es kann ja auch ein Feuer sein. Und
Richtig.
dann muss es ja nicht unbedingt jetzt das Hochzeitalbum oder die Bilder der Kinder oder sowas mit verbrennen, die ja dann noch nicht digital vorliegen, sondern eben im Fotoalbum geklebt sind. Das macht
Ganz
Sinn,
genau.
ja.
Ja,
Aber.
absolut. Das ist ein anderes Szenario, Feuersicherheit, was eben auch ein wichtiges Element ist. Allerdings, vielleicht können wir da später darauf eingehen, man schafft es nicht, totale Einbruchssicherheit und totale Feuersicherheit zu kombinieren. Das ist ein Stückchen weit ein Widerspruch.
Okay, das wird dann wahrscheinlich baulich bedingt.
Ja, man kennt es vielleicht noch für diejenigen, die noch früher Disketten kannten, die man dann betrieblich in den Feuerschutztresor für Disketten einlegte. Das waren ganz große Thermoskannen, ne? Die hatten also ganz viel Isoliermaterial natürlich, weil die Temperatur, die Diskette durfte nicht heißer als 50 Grad werden, weil sie dann eben kaputt ging. Und dieser Tresor hat sehr viel Isoliermaterial, der aber natürlich dann wenig Einbruchschutz hat. Stahl und Beton, das sind die Materialien, um eben Einbruchschutz zu gewährleisten, sind halt wärmeleitend. Und es geht ja nicht darum, dass der Tresor verbrennt. Der Tresor verbrennt nicht, aber wenn bei einem Hausbrand über 1000 Grad Hitze entsteht, dann darf beim feuersicheren Tresor, damit Papier nicht verbrennt, die Innentemperatur nicht über 172 Grad steigen. Und da kann man sich vorstellen, von außen sehr viel Hitze, das dauert eine Zeit, dann leitet der Stahl und der Beton die Hitze nach innen. Und wie erreiche ich es eben, dass innen es nicht heißer als 172 Grad wird? Das ist die Schlüsselherausforderung für Feuerschutztresore.
Klingt einleuchtend, aber ja, muss man dann auch wissen. Ja, das leitet deutlich besser, das sehe ich ein. Und aber das Papier dann schon bei 100, was, 92 Grad? 72
172
Grad dann
Grad.
schon
Also das
anfängt.
ist der Normwert. Es liegt ja immer wahrscheinlich am Papier, wie schnell es brennt. Da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Aber das ist der Normwert, der erreicht werden muss. Und ich weiß nicht, ob wir da mal noch einen Schritt tiefer gehen wollen. Hier gibt es unterschiedliche Normen. Die beiden wesentlichsten ist der sogenannte leichte Feuerschutz. Das ist eine EN 15659 Norm. Und die zweite Norm ist der sogenannte Braunschweig-Test. Das ist die EN 10047-1. Der Unterschied zwischen beiden Formen. In beiden Formen gibt es ein Zertifikat, wo dann gesagt wird, Feuerschutz für 60 oder für 30 Minuten. Der wesentliche Unterschied aber bei dem sogenannten Braunschweig-Test, das ist nach der Universität in Braunschweig, der Technischen Hochschule in Braunschweig benannt, ist, dass der Tresor nach dieser Norm, nach der 10471, auch noch einen Sturztest macht. Das heißt, da wird ein echter Hausbrand simuliert. Der Tresor wird auf 1090 Grad aufgeheizt. Nach 120 Minuten oder nach 60 Minuten wird der Tresor aus einer Höhe von 9,14 Meter in ein Kiesbett fallen gelassen und wird dann wieder aufgeheizt. Also man simuliert, Haus brennt, Das Haus stürzt ein oder ein Balken fällt auf den Tresor oder vielleicht sogar der Fußboden stürzt mit ein, Tresor fällt in die Glut des Brandes, wird unten weiter angeheizt und vielleicht kann man erst nach 24 Stunden, wenn die Feuerwehr den Brand endgültig gelöscht hat, dann die Tür öffnen. Und dann soll immer noch es niemals dazu gekommen sein, dass es innen 172 Grad oder heißer geworden ist. Wahnsinn. Und da kann man sich vorstellen, was das mit so einem Schrank macht, wenn der bei so einer Hitze aus 9,14 Meter in ein Kiesbett fällt. Das muss schon sehr gut gebaut sein, dass dann keine Öffnungen entstehen, wo die Hitze dann rein könnte.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist schon verrückt. Ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Aber wie kommen wir jetzt von dem Papier zu was Digitalem? Naja, von analog ins Digitale rein. Ja. Lass uns da mal kurz einen Sprung machen, weil ich finde das nämlich auch sehr interessant, dass ihr eine eigene App entwickelt habt, die jetzt den Safe, wenn ich das richtig verstanden habe, den Tresor, nicht im ersten Moment sicherer machen, aber ihr habt da ja andere schöne Vorteile, die der Kunde dann nutzen kann, wenn er die App in Betrieb hat. Magst du da die mal kurz vorstellen?
Ja, da stelle ich mal gleich eine Gegenfrage. Dennis, hast du eine schöne Uhr? Irgendwie eine Uhr, die ein bisschen oder irgendetwas, was dir wertvoll ist, was du mal geschenkt bekommen hast oder was du dir gekauft hast? Was
ja,
nicht wegkommen da sollte.
Wird sich das ein oder andere finden. Ja, zwar keine Uhr, aber
wo, ja. Wo hast du denn die Quittung für dieses Stück aufbewahrt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin vor kurzem umgezogen und da ist alles durcheinander, also ich kann es dir nicht sagen.
Ja, genau, denn das ist nun mal so, auch Tresore können tatsächlich aufgebrochen werden. Oder wenn man sie nicht verankert hat, dann können sie, und das wird oft passieren, das passiert dann noch eher als den tatsächlichen Einbruch vor Ort. Die werden nämlich einfach gestohlen und dann in Ruhe irgendwo aufgebrochen. Und dann will natürlich die Polizei wissen, ja, was war denn drin, damit wir das zur Fahndung ausschreiben können. Also Fotos, also auf jeden Fall Fotos. Und sollte dann jemand sagen, ja, da waren Diamanten im Wert von 5 Millionen drin und Rolex, 100 Rolex-Uhren, dann würde auch die Polizei wahrscheinlich fragen, stimmt das denn? Kannst du mir denn auch eine Quittung geben, dass du diese Sachen wirklich besessen hast, dass die wirklich in deinem Eigentum waren? Oder vielleicht hast du hier was anderes im Schilde? Und eine Versicherung, der man dann einreicht, das und das ist alles weggekommen, die sagt natürlich auch, ja, weise mir doch mal nach, dass das alles da drin gewesen ist. Und das macht man heute, und das findet man auf vielen Versicherungsportalen, eine sogenannte Wertgegenstandsliste. Das ist erstmal eine ganz normale Tabelle, wo ich jetzt eintrage, eine Uhr habe ich gekauft, dann und dann mit der Quittung so und so, hat den Wert von X und Punkt und nächster. So, und da haben wir uns gedacht, und das ist das Erste, die meisten Menschen haben sowas nicht. Denn die kaufen sich einfach irgendwas, haben dann vielleicht irgendeinen Aktenordner. Wenn sie sortiert sind, haben sie einen Aktenordner, wo alle Belege mit drin sind. Bei einem Hausbrand ist der dann vielleicht auch weg und so weiter. So, und gleichzeitig ist da natürlich auch Fluktuation drin. Also jeder, das machen dann doch meistens Frauen, die sich gegenseitig mal mit ihrer Schwester mal Schmuck austauschen oder mal was verleihen. Und da gibt es natürlich auch diese Situation, habe ich das eigentlich jemals wiederbekommen? So, und deswegen haben wir dann gesagt, lasst uns doch sowas einfach mal in einer App speichern. Also lasst uns eine App bauen, die ganz einfach die das dokumentiert. Was besitze ich alles? Welchen Wert hat das? Wem habe ich das vielleicht verliehen? Und das Ganze in einer möglichst einfachen Form, dass sobald ich mir etwas Neues kaufe, mache ich kurz ein Foto von dem Gegenstand, schreibe kurz auf vielleicht eine Artikelnummer, irgendeine Identifikation des Gegenstands und fotografiere oder scanne die Quittung dazu. Und dann habe ich eine kleine Datenbank in meinem Telefon und dieses Smartphone oder diese App speichert dann eben all diese Dinge. Und sollte dann eben die Polizei fragen und die Versicherung fragen, dann drücke ich auf den Knopf und bekomme diese Wertgegenstandsliste ausgedruckt oder als digitales, in digitaler Form bereitgestellt. Und ich bin aussagekräftig.
Gute Idee. Wie gesagt, ich habe jetzt selbst keinen Tresor, aber macht das Ganze wahrscheinlich sehr viel einfacher. Und das erklärt sich jetzt aber auch so an, dass das jeder benutzen kann. Also du brauchst jetzt nicht einen Tresor von euch.
Nein, nein, nein. Die App kann man ganz normal im Apple Store, im App Store runterladen.
Ja. Und ist kostenlos, nehme ich an.
Ist kostenlos, ganz genau.
Ja, aber schöne Idee, ja. Thema Smartphone, wenn wir da gerade schon im groben Bereich sind, ist sowas vorstellbar? Natürlich mit Hintergrund oder mit Augenmerk auf IT-Sicherheit und so weiter, dass man sein Tresor damit öffnen kann? Oder vielleicht gibt es ja bereits schon. Habt ihr da irgendwelche Ideen oder schon Produkte, irgendwas in der Richtung?
Ja. Vielleicht muss ich noch zu meiner Vorstellung, das habe ich am Anfang ganz gar nicht erwähnt. Ich bin erst seit 2016 wieder in unserem Familienunternehmen eingetreten, zusammen mit meinem Bruder und seiner Frau. Ich habe mich vorher seit 1996 in der IT-Industrie verdingt und habe mich dort vor allem um das Thema IT-Sicherheit gekümmert. Und mein wesentlicher Antrieb war es damals zu sagen, wir müssen das Smartphone oder die Smart Devices an den Tresor bringen, denn das hätte ja sehr viele Möglichkeiten, um die Biometrie zu nutzen des Smart Devices, um andere Zusatzanwendungen auf den Tresor zu bringen. Jetzt ist aber, wie gesagt, wir verkaufen nur zertifizierte Tresore, also natürlich ist auch das Schloss zertifiziert nach der Norm EN 1300. Und ich bin dann ich bin mittlerweile auch gewähltes Vorstandsmitglied des ESSA-Verbandes, das ist die European Security Systems Association. Das ist der europäische, eigentlich auch weltweite Verband der Tresorwirtschaft. Die hat dann gleich erkannt, okay, Mensch, ein Tresormann, der sich mit IT-Sicherheit auskennt, den berufen wir mal in das europäische Normungsgremium, der WG3. Und dort habe ich mitgearbeitet an dem einem neuen Standard, noch einen Standardnummer 17646 für alle die es interessiert. Da ging es darum, wie man Smart Devices über eine NFC-Schnittstelle an den Tresor oder an das Tresorschloss bringen kann. Leider Gottes ist die Tresorindustrie eine sehr behäbige Industrie. Und man hat das dann technisch spezifiziert, dass das geht. Man hat aber ausgeschlossen, dass man den Tresor mit dem Handy öffnen kann. Weil man einfach gesagt hat, wir können nicht 100% über das Smart Device verfügen, denn wir wissen alles, Smart Devices sind heute vollgestopft mit Apps. Das heißt, ich kann gar keinen Test machen, indem ich sage, dieses Handy ist jetzt sicher in der Kommunikation mit diesem Tresorschloss. In Klammern, man kann schon, aber man hat es sich nicht zugetraut. Und deswegen hat dann das Normungsgremium entschieden, okay, wir wollen das mal ausprobieren mit den Handys an Tresoren. Nur öffnen und schließen und Codes umstellen und so etwas. Diese Funktionen sind leider ausgeschlossen. Und deswegen ist dieser Standard am Ende zum Rohrkrepierer geworden, denn es gibt eigentlich fast keine Anwendung, weil natürlich, was habe ich von einer App, mit der ich den Tresor bedienen kann, mit dem ich den Tresor nicht öffnen kann. Jetzt im Augenblick läuft ein neues Projekt, an dem ich wieder beteiligt bin. Neuer Anlauf. Mal schauen, ob es dieses Mal klappt. Denn für mich ist das elementar, dass man zukünftig mit einem Smart Device auch einen Tresor bedienen kann.
Ja, wäre schön, weil gut, Nachteil natürlich, man hat alles drauf, wie du ja schon sagst, aber andererseits, man hat eben alles drauf und braucht dann eben auch nur noch dieses Gerät. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt nicht immer nur Hochsicherheits, ja, Produkte, Objekte, wie auch immer, in dem Tresor liegen hat, sondern der es einfach so ein bisschen lockerer sieht, ne, und so Funktionen gerne nutzen würde. Und ja, aber interessant, dass es da schon Überlegungen gibt und ja, man sich dagegen entschieden hat bisher. Aber immerhin wird da dran
Aber wie gesagt,
weitergearbeitet.
ich glaube, das wird kommen. Und vor allem wird es auch kommen, um die biometrischen Funktionen des Smart Devices zu nutzen.
Sind die so
Und auch
sicher?
hier, ja, also wir bieten schon seit fast 10 Jahren jetzt ein Biometrieschloss an, das heißt FinKey. Und mit diesem Biometrieschloss wird eben die Tastatur ersetzt durch einen Fingerabdruck. Und das Schloss ist ebenfalls nach der Norm zertifiziert und getestet. Und das erfüllt höhere Sicherheit als heute ein Schloss mit Zahlenkombination. Der große Vorteil ist eben, dass ich die Nummer nicht vergessen kann und dass ich eindeutig identifizieren kann, wer war am Tresor. Denn darum geht es ja. Und hier haben wir zum Beispiel eine Anwendung. Wir hatten eben nochmal das Thema, was ist der typische Tresorverkäufer? Ein ganz wichtiger Tresorkäufer in Deutschland und in Europa sind Waffenbesitzer. Denn es gibt in Deutschland und auch in Europa überall Waffengesetzgebungen, die in Deutschland sagt, der Waffenbesitzer muss dafür sorgen, dass die Waffe nicht in unberechtigte Hände kommt. Und dazu muss er seine Waffe stetig in einem Tresor aufbewahren. Und zwar einen Tresor des Widerstandsgrad 0 oder des Widerstandsgrad 1. Und da haben wir mittlerweile viele, zum Beispiel jetzt vor kurzem war noch eine junge Familie da, da sagte dann vor allem die Frau, ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass meine Kinder an diese Waffen kommen. Nicht zum Spielen oder nicht, weil sie irgendwann mal verrückt werden. Irgendwie, ich will das auf jeden Fall verhindern. Und wenn ich da ein Elektronikschloss habe und eine Nummer drauf ist und die sehen mich irgendwie, wie ich diese Nummer eingebe, dann vielleicht wissen sie dann doch irgendwann die Nummer und dann können sie vielleicht diesen Tresor öffnen. Wenn ich den Fingerabdruck dazu benutze, dann ist das ausgeschlossen. Und dann stelle ich wirklich sicher, dass nur ich an die Waffen komme.
Ganz kurze Zwischenfrage, weil du sagst Widerstandsgrad 0 und 1. Was, also ist es aufsteigend oder absteigend? Weil 0 hört
Aufsteigend.
sich, okay, also
Ja,
0
null
ist die
hört sich.
höchste Stufe dann.
Nein, nein, null ist die niedrigste Stufe. Null ist die niedrigste Stufe. Entschuldigung, also es geht von null im Tresorbereich eigentlich bis 6. Jetzt gibt es die ersten Tresore mit 7. Und Tresorräume gibt es bis zum Grad 14. Und von jedem Widerstandsgrad zum nächsten Widerstandsgrad ist der Aufwand, um eben in den Tresor einzubrechen, steigert sich um 50%. Das ist also eine exponentielle Kurve von jedem Tresor, also 100 auf 150 auf 225, ich bin jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen. Also der Aufwand wird immer um 50% mehr, um den Tresor aufzubrechen. Und da bin ich dann bei Grad 14, bin ich dann bei viel, viel,
Viel.
viel, viel Aufwand.
Ja, naja, hat mich jetzt so ein bisschen irritiert, weil jetzt null jetzt für einen Waffenschrank jetzt gar nicht so viel klingt. Aber ja, wird wahrscheinlich dann trotzdem schon auch gutes
Vorher
Mindestmaß an
waren,
Sicherheit
waren,
haben.
ja, also da sind wir aber in Deutschland schon relativ führend, denn in vorher waren, es gibt noch andere Normen, die noch unter Null sind. Das ist dann ein anderer Normenbereich. Und vorher waren auch Tresore als einwandige Stahlschränke erlaubt. Das ein bisschen besser als die Aktenschränke, die man so von früher aus dem Büro kannte. Und von daher gesehen ist das jetzt schon eine deutlich höhere Sicherheit im Verhältnis zur vorherigen Vorschrift. Und im europäischen Vergleich sind wir auf jeden Fall im oberen Drittel der Sicherheitsanforderungen.
Kann man das vergleichen mit dem Energiestandard, den es da gab, wo es dann irgendwann A37-fach plus gab und das ist alles jetzt zusammengefasst worden? A. A ist jetzt das Höchste und das ist halt schwerer zu bekommen, aber es gibt halt dann nur noch A ohne die ganzen Plus-Serien hinten drin. Ja. Okay, ja, verstanden. Die zweite Frage wäre, ich kenne es von den Alarmanlagen mit dem Fingerabdruck. Es wird häufiger mal angefragt, aber oft ist die bessere Alternative ein Venenscanner. Warum ist das jetzt so kein, kein Mittel der Wahl für die Tresore?
Da gibt es verschiedene Aspekte dazu. Erstmal, ein Venenscanner ist ja ein Flachbrettscanner. Das heißt, ich muss die Hand oder auch den Finger flach auflegen. Wir verwenden Zeilenscanner. Das heißt, der Finger wird über die Zeile drüber gewischt. Das hat den großen Vorteil, dass ich eben keinen optischen Fingerabdruck hinterlasse. Denn ich will ja regelmäßig diesen Tresor benutzen. Und wenn ich jetzt einen Profi-Einbrecher habe, dann könnte der natürlich den Fingerabdruck aus dem Flachbrettscanner vielleicht abnehmen, daraus einen Nachbau des Fingers bauen und diesen dann benutzen. Ist immer noch sehr, sehr schwierig, ganz nebenbei, weil diese Scanner Lebenderkennung haben, das heißt, sie sind geheizt und erkennen die Blutzirkulation am Finger. Von daher gesehen, auch nur den reinen Abdruck zu nehmen, würde nichts nutzen. Aber das ist ein wesentlicher Grund, warum man gesagt hat, wir wollen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Und deshalb gibt es in der Tresorbranche nur Zeilenscanner.
Okay, ja gut.
Und natürlich Preis. Diese Venenscanner sind ja sehr teuer.
Das stimmt.
Ja. Wenn sie zertifiziert sind, wohlgemerkt. Es geht immer um Zertifikate. Also es gibt so manches Produkt in der Billigschiene aus China, wo man denkt, wow, ein Fingerabdruckscanner für 5 Euro. Ist ja fantastisch. Aber das kann man dann auch sein lassen.
Ja, bei Temu kriegt man bestimmt in ähnlichen Preiskategorien auch Tresore, ne? Das ist dann auch.
Genau, das sind auch keine Tresore.
Da muss ich immer wieder an das Video, das ist auch schon ein paar schöne Jahre her. Aber wirst du bestimmt auch schon mal vorgespielt bekommen haben von der Kuchenblechmafia.
Ja.
Aus Berlin, genau. Ja. Da muss ich vorhin schon dran denken, als du gesagt hast, die Tresore in den Lebensmittelgeschäften. Dass die relativ schnell auf sind. Das werde ich mal in den Shownotes verlinken. Das ist ganz witzig, ja.
Die Kuchenblechmafia. Aber dann vielleicht, wenn du da noch einen Link reinpackst, dann pack auch mal einen Link zum Kartoffeltest mit rein.
Den kenne ich noch nicht.
Denn das kann ich dir nachher zeigen. Es gibt auch von unserem Verband einige Videos dazu. Also diese einfachen Baumarkttresore, die lassen sich halt mit einem Faustschlag aufmachen. Das heißt, ich schlage feste oben auf und öffne dann den manuellen Griff. Und das liegt daran, weil da ist so ein ist ein Kontaktblech. Und dieses Kontaktblech wird durch den Aufschlag kurze Zeit, verliert das den Kontakt. Und dann kann ich die Tür einfach aufmachen. Das dauert also eine Sekunde, da ist der Schrank auf. Und das Schlimmste ist daran, ich habe keine Einbruchspuren. Das heißt, wenn die Polizei kommt und sagt, und ich sage, hier ist eingebrochen worden und mein Tresor ist leer, dann sagen die, ja, ich finde doch gar keine Einbruchspuren. Sind Sie sicher, dass da eingebrochen worden ist? Und dann kann ich nicht nachweisen, dass gewaltsam dieser Tresor geöffnet wurde. Also Finger davon lassen, kann man einfach nur sagen. Und das sage ich nicht, weil ich solche Dinger nicht verkaufe. Ich verkaufe die nicht aus Überzeugung, weil sie wirklich gefährlich sind. Weil sie letztendlich dem Einbrecher einfach nur den Service bieten, alles zentral an einem Ort zu haben, es innerhalb von Sekunden zu öffnen oder mitzunehmen und davon zu gehen. Also dann lieber im Haus verstecken die Sachen, anstatt sowas kaufen.
Ähnlich ist es ja auch bei den Alarmanlagen, gerade die günstigen, dann bleiben wir mal bei dem Baumarkt, wenn man da eine Funkalarmanlage kauft, ja klar, kostet die nur einen Bruchteil von dem, was eine professionelle kostet, aber es ist so einfach, das Funksignal, oft sind ja auch Funkmelder dabei, also zum einen die Melder, die dann an die Kontakte kommen, aber auch zum anderen als Fernbedienung gedacht, und wie oft da schon auch nachgewiesen wurde, dass die Signale nicht wirklich verschlüsselt sind und auch nicht in einem Rolling-Key-Verfahren laufen, sondern man drückt drauf, es steht einer neben dran, er fasst das Signal und er muss es nur einmal wiedergeben, dann entsperrt das Signal die Anlage. Und daher kann ich das ganz gut nachvollziehen, wenn du sagst, die Dinge sind gefährlich und bringen keinerlei Schutz, außer dass man sich da ein bisschen vielleicht besser fühlt, obwohl es ja wirklich gar nichts bringt, ja.
Ja, genau.
Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht am Thema ein bisschen vorbeiführt. Ansonsten können wir das auch gerne mal, wenn du noch mal Lust hast, in einer separaten Folge machen. Aber du hattest mal in einem Interview auch das Thema Blockchain und so weiter erwähnt, dass die Tresore wirklich auch in die Online-Welt wandern können, gerade für so ganz bestimmte Produkte, NFCs. Was es jetzt genau damit auf sich hat, weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ich weiß, dass die relativ teuer gehandelt wurden oder gehandelt werden. Und dass da so digitale Tresore ja auch sehr wichtig werden, beziehungsweise es teilweise schon sind. Wie hast du Lust, da noch mal was zu sagen? Oder
das können wir gerne machen. Wir sind da noch ganz klein in den Anfängen. Aber eines muss man natürlich ganz klar sagen. Zwei ganz wichtige Anwendungsfälle von Dingen, die man bisher im Tresor aufbewahrt hat, die entfallen zunehmend. Und das ist Bargeld. Das wissen wir alle, die Bargeldquote geht deutlich zurück. Das sind Akten. Denn Akten werden mittlerweile archiviert und digitalisiert. Das heißt, diese beiden Schutzfunktionen braucht man nicht mehr. Beziehungsweise man braucht sie noch, denn man muss eben die digitalen Daten sicher aufbewahren und man muss das Kryptogeld sicher aufbewahren. So, und die Kryptowährungen werden ja schon auf der Blockchain sicher aufbewahrt und vor allem auf der Blockchain transferiert. Daten werden verschlüsselt in sicheren Clouds aufbewahrt. Und ich habe mir schon seit langem Gedanken gemacht, was ist denn das Nachfolgeprodukt von dem physikalischen Tresor? Da entwickeln wir halt Ideen, die auf dem Grundprinzip von Tresor aufbauen. Und das Grundprinzip von Tresor nenne ich immer: Ich habe einen Tresor für die Dinge, die nur für mich sind. Also wo ich wirklich sicherstellen will, da komme nur ich dran. Und im Zweifel auch nicht meine Ehefrau, auch nicht meine Kinder, nicht meine Mitarbeiter, sondern nur der, der diesen Schlüssel zu dem Tresor hat, der hat Zugang. Und wenn ich das zum Beispiel genau sicherstellen will, wenn ich wissen will, wer hat Zugang oder wer kann Dinge entnehmen aus diesem Tresor in der digitalen Welt, dann bin ich eben bei der Blockchain, weil dort ist sichergestellt, dass die Transaktion, wer hat Zugang und wer hat etwas entnommen, einfach sehr sicher abgelegt ist. Aber Blockchain ist auch öffentlich. Das heißt, das sind nicht für Dinge, die geheim sind. Da geht es eher darum, dass ich die Transaktionen nehmen und übertragen sicherstelle. Und auf der anderen Seite eben sichere Speichermedien, dass ich wirklich weiß, meine Daten, meine NFTs, also Non-Fungible Tokens, Kunstwerke, digitale Kunstwerke, zukünftig wird es noch viel mehr digitale Assets geben. Wo speichere ich die wirklich? Und da sind wir eben dabei zu schauen, diese digitalen Speichermedien gibt es alle schon, aber wie stelle ich sicher, dass nur ich drankomme? Also wo zum Beispiel bewahre ich denn meine Cold Wallet für meine Blockchain auf? Und noch wichtiger, wo bewahre ich denn mein Seed Phrase auf? Das ist ja die PUC sozusagen, meine PIN wiederherzustellen für die Blockchain. Also das sind alles Fragen, wo wir uns denken, Da braucht man einen Tresor, um diese letztendliche Sicherheit darzustellen und auch um die letztendliche Sicherheit für den Zugang zu meiner digitalen Sicherheit darzustellen. Und das ist hochspannend und da arbeiten wir mit unseren Entwicklern dran. Und zum Glück, wie gesagt, bin ich ja aus der IT-Industrie. Über meine eigene IT-Beratungsfirma haben wir Krypto-Experten und da entwickeln wir gerade Konzepte. Wohin könnte das denn mal gehen? Aber es dauert noch ein bisschen, denn aber es ist hochspannend.
Ja, das glaube ich, ja. Und für den ein oder anderen Bitcoin-Besitzer kommt die Info zwar zu spät oder das Produkt, aber hätte ihm wahrscheinlich sehr viel Geld beschert. Ne? Gibt es ja so die ein oder andere Story, dass nachdem der Bitcoin so explodiert ist, dass die einfach ihren Passwort vergessen haben und ja, jetzt zwar Bitcoins in der Theorie haben, aber sehr wahrscheinlich nicht mehr drankommen werden. Ja, ja, und für so jemanden ist das natürlich ein super Produkt. Ja. Okay, dann ich danke dir sehr für das Gespräch. Hab tatsächlich einiges gelernt über Tresore und den Nutzen und die Funktion. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich denke, die ein oder andere Schnittstelle bei so Sicherheitsanlagen hätte man wahrscheinlich.
Auf jeden Fall, ja. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Also das ist vielleicht wirklich noch kurz wichtig zu erwähnen, denn Tresore können und sollten natürlich an Einbruchmeldeanlagen angeschlossen werden. Dazu sind Tresore vorbereitet mit entsprechenden Komponenten. Und ein ganz wichtiger Aspekt, Tresore sind ja auch eine Voraussetzung von Versicherungen, damit Gegenstände versichert werden können. Und dieser Versicherungswert, der einem Tresor zugedacht wird, der verdoppelt sich, wenn der Tresor an einer Einbruchmeldeanlage angeschlossen ist. Weil ist ja klar, es geht immer darum, wie schnell kann der Einbrecher entdeckt werden. Und wenn ich dann durch einen Körperschallmelder, durch Türöffnungsfunktionen, Melder und so weiter, die Polizei oder den Wachschutz rufen kann, dann gönnt die Versicherung dem Versicherungsnehmer den doppelten Versicherungsschutz.
Also gut, ich wusste, hab mir zwar gedacht, dass das wahrscheinlich ein bisschen höher bewertet wird, dass es jetzt aber der doppelte ist, ist ja schon mal auch ein Argument. Je nachdem, was drinne ist, dann ist so eine Alarmanlage da auch schon mitbezahlt.
Ja, absolut, absolut. Denn wie gesagt, es ist, und das muss man ja immer sagen, wir arbeiten auch im Netzwerk zu Hause sicher mit, eng mit der Polizei und mit den Versicherungsnehmern. Auch wir sagen, bitte schützt zunächst die Außenhaut des Gebäudes, schützt euch dann durch eine Alarmanlage und der Tresor ist dann das letzte Bollwerk, um wirklich sicherzustellen, dass die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, nicht wegkommen. Ja, das ist ein ganzes System, was man da aufbauen muss.
Richtig, und jetzt geht es ja sogar noch ein Stück weiter. Mittlerweile mein Lieblingsthema, die Perimeterüberwachung, dass man ja auch schon mit unter anderem Thermalkameras und so weiter sehr weit im Außenbereich, gut, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und eine Wohnung irgendwo hat, dann geht es natürlich nicht, aber gerade bei Firmen außerstädtischen Objekten, da macht das natürlich auch Sinn, den Bereich ein bisschen weiter nach außen zu ziehen, um dann ein bisschen weiteren Schutz schon zu haben. Aber ja, kauft mit dem Tresor auch eine Alarmanlage.
Ja!
Okay, super. Also, vielen Dank. Ich will deine Zeit nicht jetzt noch weiter strapazieren, aber hat mich, wie gesagt, sehr gefreut und komm gerne wieder, wenn ihr mit eurem Digitalprodukt weiter seid oder du andere spannende Themen hast, über die du gerne
ein bisschen sprechen willst. Wir arbeiten an Gesichtserkennung gerade, an andere Themen. Also wir versuchen, der Innovationsführer zu sein und die digitale und die Stahl- und Betonwelt miteinander zu verbinden. Also wenn wir unser Gesichtserkennungssystem fertig haben, dann lass uns doch wieder reden. Das dauert aber noch ein Jahr. Wir sind mitten in der Zertifizierung. Da sind noch viele Hürden zu überwinden.
Ich hoffe, bis dahin fallen mir noch ein paar Folgen ein, dass ich das bis dahin weiterführen kann. Und dann finden wir da schon einen Termin. Vielen Dank und eine schöne Woche.
Dennis, das wünsche ich dir auch. Alles Gute.
Ciao.
Tschüss.